SRF 3.
Der Kampf um die Ostukraine. Nach der neuesten Eskalation bei Donetsk mobilisiert Kiew zehntausende Reservisten. Die mögliche Absturzursache der Air Asia. Laut den indonesischen Behörden ist der Airbus ungewöhnlich steil aufgestiegen. Die Käsebranche nach dem Eurocrash.
Das war auch für uns ein Schock. Der Eurokurs ist für uns von zentraler Bedeutung.
20% weniger für den gleichen Käse. Nicht leicht zu verdauen für Produzenten. Das Wetter morgen: im Norden ist es bewölkt, in den Alpen zum Teil sonnig und im Süden zunehmend sonnig. Am Mikrofon Daniel Hubacher und Hofer, er hat die Nachrichten.
Die Ukraine hat mit der Mobilisierung von weiteren Soldaten begonnen für den Kampf gegen die Separatisten im Osten. Innerhalb von 3 Monaten sollen zusätzliche 50.000 Mann aufgeboten werden. In den letzten Tagen sind die Kämpfe in der Ostukraine heftiger geworden. Besonders umkämpft ist der Flughafen von Donetsk. Seit April starben im Konflikt fast 5.000 Menschen. Laut den indonesischen Behörden haben Auswertungen des Air Asia-Absturzes ergeben, dass das Flugzeug mit 162 Menschen an Bord nicht wegen eines Terroranschlags verunglückt ist. Gemäß dem indonesischen Verkehrsminister zeigten die Radardaten, dass der Airbus 320 einen ungewöhnlich steilen Aufstieg durchgeführt hatte. Anschließend sei er abgestürzt und vom Radar verschwunden. Zur Zeit des Absturzes herrschte in der Region stürmisches Wetter. Der Pilot hatte deshalb die Flugsicherung gebeten, auf eine größere Flughöhe aufsteigen zu dürfen. Dies wurde wegen zu viel Flugverkehrs abgelehnt. Bisher wurden 53 Leichen geborgen. Die französische Polizei hat 5 Terrorverdächtige aus Tschetschenien festgenommen. Sie sollen ein Attentat geplant haben, berichten mehrere französische Medien. Zudem sei Sprengstoff entdeckt worden. Die Polizei verhaftete die Verdächtigen in der Nacht auf heute in Südfrankreich, in Béziers und im Raum Montpellier. In Jemen haben Kämpfer der Houthi-Rebellen offenbar den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Sanaa gestürmt. Laut Augenzeugen haben sie das Gebäude nach einem kurzen Gefecht eingenommen. Auch das Wohnhaus des Präsidenten sei umkämpft. Der Präsident, der sich im Innern des Hauses aufhalte, sei aber wohl auf, sagte ein Sprecher. In Jemen tobt seit Monaten ein Machtkampf zwischen der Regierung und den schiitischen Rebellen. Sämtliche Mitglieder des Bundesrates nutzen das Weltwirtschaftsforum in Davos für Treffen mit hochrangigen Delegationen aus anderen Ländern. Am reichsten befrachtet ist das Programm von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Sie trifft sich mit dem chinesischen Premier Li Keqiang sowie mit den Regierungschefs der Niederlande und von Schweden. Weiter ist ein Treffen Sommarugas mit dem EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz geplant. Ebenfalls hochrangige Gäste empfangen Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann und Außenminister Didier Burkhalter. Das WEF in Davos beginnt morgen Mittwoch. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 8.182 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,6%. Der Euro wird zu 1.0148 gehandelt. Der Dollar zu 87,63 €.
Info 3 Abend.
So ein Käse, mag sich mancher in der Käsebranche gesagt haben, als letzte Woche die Nationalbank den Mindestkurs aufhob. Wegen des schwachen Euros erhalten die Käseproduzenten nun plötzlich 20% weniger für das gleiche Produkt. Der Branche stehen große Herausforderungen bevor. Dönis Schmutz von der SRF Wirtschaftsredaktion.
Die Käsehersteller machen sich große Sorgen. Jacques Gigax, der Geschäftsführer des Branchenverbandes Fromarte, der die gewerblichen Käsereien vertritt.
Wir exportieren fast 40% und davon 80% in der EU, Deutschland, Frankreich, Italien, Benelux. Also Eurokurs ist für uns von zentraler Bedeutung.
Besonders stark betroffen vom tiefen Eurokurs seien Käsesorten, von denen ein Großteil im Ausland verkauft wird. Also zum Beispiel der Emmentaler, der Appenzeller oder der Tête Moine, sagt Jacques Gigax.
Diese Sorten sind wirklich direkt betroffen. Also hier geht es je nach Entwicklung um existenzielle Fragen.
Deshalb müsse nun rasch etwas geschehen. Es gäbe 2 Möglichkeiten. Entweder den Eurokurs auf die Kunden im Ausland abwälzen und die Preise erhöhen oder den Verlust bei der Marge unter allen Beteiligten aufteilen. Den Verlust müssten alle tragen, fordert Gigax. Vom Milchproduzenten über den Käseproduzenten bis zum Exporteur. Die erste Möglichkeit, den Eurokurs auf die Kunden abwälzen und die Preis auf Schweizer Käse erhöhen, sei allerdings heikel, sagt auch die Mediensprecherin von Switzerland Cheese Marketing, der Organisation, die die ganze Käsebranche vertritt. Denn schon heute kostet zum Beispiel ein Schweizer Emmentaler in Europa an gewissen Orten doppelt so viel wie einer aus der EU.
Und wenn wir hier den Preis noch weiter erhöhen müssen, kann es sein, dass das dazu führt, dass weniger Abverkäufe stattfinden.
Letztendlich wird deshalb wohl die gesamte Schweizer Käsebranche den Verlust mittragen müssen. Noch haben die Käsehändler keine Massnahmen ergriffen. Bei Emmi, dem grössten Schweizer Käseexporteur, heisst es, man analysiere die Situation und prüfe, was für Optionen offen stehen. Klar ist, die Schweizer Käsebranche, die schon heute mit billigen Importprodukten zu kämpfen hat, kommt durch den tiefen Eurokurs noch stärker unter Druck.
Info 3 Abend.
In der Ostukraine gilt eigentlich seit einigen Wochen ein Waffenstillstand. Auf dem Papier. Die Realität ist eine andere. Es wird gekämpft wie schon lange nicht mehr, vor allem um den Flughafen der Industriemetropole Donetsk. Nun reagiert die Regierung in Kiew, wir haben es vorhin gehört. Sie hat eine Teilmobilmachung von zusätzlichen rund 50.000 Mann angeordnet. Peter Giesling in Moskau, warum werden denn gerade jetzt Reservisten zur Waffe gerufen?
Nun, das hat man in Kiew im Parlament auf Antrag des ukrainischen Präsidenten Poroschenko beschlossen, nachdem klar war, dass das ursprünglich für vergangene Woche geplante Friedensgespräch im kasachischen Astana platzen würde. Die Ukraine will jetzt mit dieser Teilmobilmachung ihre militärische Präsenz entlang der Demarkationslinie zu den Separatistengebieten in der Ostukraine verstärken. Leider deutet diese Mobilmachung aber gleichzeitig auch darauf hin, dass man sich jetzt immer stärker militärischen Optionen und eben weniger der Diplomatie zuwendet. Und das ist bedauerlich.
Man hat in den letzten Tagen Bilder des komplett zerbombten Flughafens in Donetsk gesehen. Eine reine Ruinenlandschaft. Warum wird immer noch darum gekämpft? Da kann ja gar kein Flugzeug mehr starten.
Ja, jedenfalls solange die Pisten nicht gepflegt sind. Aber grundsätzlich natürlich könnte über einen solchen Flughafen militärisches Material in die Ostukraine verschoben werden. Vor allem das dürfte die Zentralregierung in Kiew verhindern wollen. Und mit ihrer Gegenoffensive vom vergangenen Wochenende wollte die Regierung in Kiew eben jene militärischen Positionen wieder einnehmen, die sie seit dem September, seit der Unterzeichnung des 12-Punkte-Plans von Minsk vorübergehend verloren hatte.
Sie haben es vorhin diesen diplomatischen Weg angesprochen. Letzte Woche ist ein Spitzentreffen zwischen Putin, Merkel, Hollande und dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko wegen Meinungsverschiedenheiten geplatzt. Gibt es einen neuen Termin?
Meines Wissens nicht, nein, aber es wird vor allem auch gleichzeitig immer deutlicher, dass die zerstrittenen Parteien bei solchen Verhandlungen je auf ganz andere Ziele hinarbeiten möchten. Die Ukraine nämlich ist nur bereit, den von den Separatisten und russischen Kämpfern besetzten Gebieten gewisse Autonomierechte einzuräumen, während die Separatisten ihrerseits für eigene, vor allem von der Ukraine möglichst unabhängige Staatsgebilde kämpfen. Und schließlich, solange Russland den Krieg in der Ostukraine befeuert, was Russland allerdings bestreitet, solange wird der Konflikt meiner Meinung nach ohnehin anhalten.
Besten Dank, das waren eine Einschätzung, Informationen von Peter Giesling in Moskau.
Info 3 Abend.
7,4%, um so viel ist die chinesische Wirtschaft letztes Jahr gewachsen. Das mag für Schweizer Ohren traumhaft klingen, aber für China ist das schwach. So schwach wie seit 24 Jahren nicht mehr. Doch erstaunlicherweise ist das durchaus im Sinne der Pekinger Führung. Urs Morf erklärt weshalb.
Dass Chinas Führung weg will vom halsbrecherischen Wachstumstempo der letzten drei Jahrzehnte, ist nur allzu verständlich. Zum einen hat zwar die rapide Wirtschaftsentwicklung mehreren hundert Millionen Chinesen, die zuvor in Armut lebten, in kürzester Zeit zu beachtenswertem Wohlstand verholfen. Zugleich wurde dabei aber unübersehbar die Umwelt schwer geschädigt, von der Luft über die Böden bis zum Grundwasser. Zum anderen stützte sich die Entwicklung bisher vorab auf immer neue Investitionen in Fabriken, Straßen, Eisenbahnen, Flugplätze und andere Bauprojekte aller Art. Staatlichen wie auch privaten, wohlverstanden. weil dabei die sogenannte sozialistische Marktwirtschaft althergebrachte Planwirtschaftsmentalität mit privater Gewinnsucht kombiniert, führte das auch immer wieder zu Fehlentwicklungen gigantischen Ausmaßes. So gibt es heute Millionen von zwar billigen Wohnungen, aber sie stehen am falschen Ort, irgendwo in der inneren Mongolei etwa, wo kaum jemand leben will. Aber auch in den von der Bevölkerung bevorzugten Metropolen stehen Millionen von Wohnungen leer, denn sie sind so teuer, dass die junge Mittelschicht sie sich nicht leisten kann. Seit Jahren reagierten Chinas Mächtige stets mit Feuerwehrmethoden auf solche Auswüchse. Nun befinden sich seit 2014 die Immobilienpreise in den meisten der Großstädte im Sinkflug. Und auch andere Daten in Chinas statistischem Zahlenwust deuten darauf hin, dass das Hals-über-Kopf-Tempo endlich gedrosselt wurde. Vermutlich wirklich ein erster Erfolg der neuen Pekinger Führungsriege. Diese ist erst seit 2012 im Amt, hat aber von Anfang an verkündet, es gehe nun darum, statt den Investitionen den Binnenkonsum zur Haupttriebkraft der Volkswirtschaft zu machen. Schwächeres, dafür nachhaltigeres Wachstum, das sei Chinas neue Normalität. Es ist aber klar, dass diese sogenannte neue Normalität kein statischer Zustand sein wird, sondern vielmehr ein jahrelang anhaltender Balanceakt zwischen Eindämmen von Entwicklungsblasen und Abwürgen der Konjunktur. Denn das würde zu Massenarbeitslosigkeit und damit sicher zu Unruhen führen.
Das war Info 3. Die Hintergründe zu den News des Tages online gibt's uns unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.